Herzlich willkommen zum Bewegungs- und Performance-Podcast. Dein Podcast für geschmeidigere Bewegungen, mehr Körperbewusstsein und verbesserte Performance. Mein Name ist Lars Habermacher und ich freue mich, dich heute dabei zu haben. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir im Ergänzungsfach Sport im Gymi dazumals das Thema Koordination behandelt haben. Wir haben behandelt, wie dass man die Koordination definiert, wie man sie trainiert und auch wie man sie messen kann. Der Test, den wir damals verwendet haben, ist, wer kann mit 3 Bällen jonglieren und wie lange kann er das? Und ich habe mich dort schon gefragt, ist jemand koordinativ tatsächlich gut, nur weil er mit 3 Bällen jonglieren kann? Ich habe mich dort schon irgendwie nicht ganz wohl gefühlt mit dem Test, aber auch mit dieser Definition. Und heute finde ich das noch viel weniger, weil für mich ist Koordination viel mehr als mit 3 Bällen jonglieren oder Test irgendeine Bewegung oder so, sondern es ist etwas, wo bei jeder einzelnen Bewegung, die wir machen, aktiv ist. Und genau das möchte ich heute ein bisschen genauer mit dir anschauen. Ich möchte darauf eingehen, was wirklich hinter Koordination steckt, wie du sofort kannst anfangen, sie zu verbessern und wie das dann dazu führt, dass die Performance eben auch besser werden kann. Als Einstieg vielleicht nochmal die klassische Sichtweise von der Koordination, wie sie in den Trainingswissenschaften oft definiert wird. Man redet dort von 5 koordinativen Fähigkeiten und die wären als erstes die Rhythmusfähigkeit, wo es darum geht, Bewegungen in einem Takt auszuführen, zum Beispiel beim Tanzen oder beim Laufen. Zweitens die Orientierungsfähigkeit, wo es darum geht, wie man sich im Raum zurechtfindet, wie man sich orientiert, wie man auch kann, ja, sich im Raum organisieren. Und das ist zum Beispiel wichtig, wenn man einen Ball fangen will, wenn man eine komplexe Spielsituation hat, wenn man auch sich rückwärts bewegt und nicht gerade sieht, wo man hingeht. Bei all diesen Sachen ist die Orientierungsfähigkeit wichtig. Drittens ist Differenzierungsfähigkeit, und das ist das, was mir immer am abstraktesten vorkommen ist, weil ich mit dem Begriff nicht so viel anfangen konnte. Was mir dort geholfen hat, ist so die Idee von seine Bewegungen fein zu steuern und anzupassen. Also, dass man bei einem Ball muss wahrnehmen muss, wie schwer ist der Ball, wie fest muss ich den Ball werfen, damit er am Ziel ankommt, damit er nicht an ein falsches Ort geht. Und dass man das eben muss differenzieren, um was für ein Objekt, Spielgerät handelt es sich und wie muss ich das bewegen. Viertens war dann die Gleichgewichtsfähigkeit gewesen. Das war für mich auch relativ einfach gewesen. Also, kann ich balancieren auf einem schmalen Gegenstand? Kann ich mein Gleichgewicht heben, auch wenn mich irgendetwas stört dabei? Wenn ich vielleicht die Augen zumache? Das kann statisch, aber auch in Bewegung sein. Zum Beispiel bei einem Richtungswechsel, zum Beispiel bei einem Check, was auch immer. Aber ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Und zum Abschluss ist da noch die Reaktionsfähigkeit. Wie schnell kann man auf einen Reiz reagieren und wie passend ist die Reaktion, zum Beispiel bei einem Startschuss von einem Sprint oder bei einer Spielsituation, wo es darum geht, schnell eine Lösung zu finden oder eben schnell zu reagieren. Also nochmal zusammengefasst, die 5 koordinativen Fähigkeiten sind Rhythmusfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, Differenzierungsfähigkeit, Gleichgewichtsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit. Die 5 Fähigkeiten sind sicher hilfreich, aber sie kratzen irgendwie nur an der Oberfläche. Weil Koordination ist eigentlich kein abgrenzter Bereich aus meiner Sicht, sondern wie eingangs schon erwähnt, das ist dauerhaft aktiv bei jeder noch so kleinen Bewegung. Und das hat damit zu tun, wie eine Bewegung funktioniert, vor allem gesteuert durch unser Hirn. Unser Hirn plant, korrigiert und passt Bewegungen in Echtzeit zu jedem Zeitpunkt an. Also, wenn wir eine Bewegung machen, dann ist das der Output von dem ganzen Prozess, der im Hirn schon abgelaufen ist. Aber eigentlich fängt der teilweise schon mehrere Sekunden vor der Bewegung an, und wo wir eine Intention fassen, um eine Bewegung zu machen. In dem Moment macht unser Hirn einen Plan für die Bewegung. Es konstruiert, wie unser Körper die Bewegung nachher ausführen soll. Also, es koordiniert, welche Muskeln das sollen aktiv sein sollen, wie stark ein einzelner Muskel sich muss bewegen muss, wo die Richtung durchgehen soll, von zum Beispiel der Hand, wenn wir nach etwas greifen, welche Finger das wir brauchen. Und das ist ein extrem komplizierter Prozess. Also, wenn man da den Roboter zuschaut, wie die sich da schwer tun, weiss man, wie schwierig das ist. Und unser Hirn kann das für x-tausend unterschiedliche Bewegungen in Echtzeit machen. Aber unser Hirn ist da ständig damit beschäftigt, vorauszuplanen und die Bewegungen dann so exakt wie möglich anzupassen, wo mehrere hundert Muskeln gleichzeitig müssen koordiniert werden. Und ich habe jetzt da schon ein paar Mal das Wort koordiniert benutzt, weil es ist wirklich ein Koordinieren von diesen einzelnen Körperteilen, von diesen einzelnen Muskeln, so dass die Bewegung am Schluss funktioniert. Das Spannende daran ist, dass wir fast jede Bewegung noch feiner und effizienter ausführen können, als wir denken. Manchmal ist das unvorstellbar, weil wir machen Bewegungen ja schon immer so, wie wir sie gemacht haben, und die funktionieren auch gut so. Aber wenn man sich mal bewusst mit einer Bewegung auseinandersetzt, dann merkt man, dass man oftmals noch irgendwo Spannungen hat, dass man etwas zu viel braucht, was in dem Moment eigentlich nicht notwendig ist, und dass man es eigentlich noch viel feiner anbringen würde. SpitzensportlerInnen zeigen das immer wieder eindrücklich. Durch die enorme Präzision bei gleichzeitig minimalem Kraftaufwand, wo sie bei ihren Sportarten an den Tag legen können. Also, wenn du jetzt vielleicht gerade das Skirennen geschaut hast an diesem Wochenende, die Slaloms, die in Levi stattgefunden haben, wenn du dort den weltbesten SkifahrerInnen zuschaust, dann sieht das relativ einfach aus, was sie dort machen, und man vergisst, wie schwierig die Pisten sind, wie hart das der Untergrund ist, was für einen Stress die in diesen Situationen erleben, und trotzdem wirkt alles sehr geschmeidig, einfach und leicht, aber eben nur bei den Allerbesten, und man sieht da auch den Unterschied zu denen, die vielleicht noch nicht auf einem exakt gleichen Niveau sind. Und da wäre dann wieder die Frage, was ist denn der Unterschied von diesen Allerbesten? Und ein Unterschied von dem, wo man bei den Allerbesten immer wieder sieht, ist, dass sie es schaffen, Spannungen zu reduzieren, wo es keine Spannung braucht. Also, übermäßige Spannung in unserem Körper blockiert eine freie, gute Bewegung. Weil, wenn wir Spannungen haben, dann braucht das Energie, es macht Bewegungen schwerer und es sorgt für Ausweichbewegungen. Man kann sagen, es gibt eigentlich drei Probleme, die entstehen, wenn wir zu viel Spannung haben. Das erste Problem ist, dass jeder Muskel Energie verbraucht. Aber nur, wenn er aktiv ist. Heisst im Umkehrschluss, wenn du es schaffst, einen Muskel zu entspannen, dann stört er dich nicht und er braucht keine Energie in dem Moment. Und das ist natürlich hilfreich, wenn es darum geht, über eine gewisse Zeitdauer eine möglichst hohe Performance zu haben. Also nehmen wir auch wie das Skifahren, dass du in den letzten 10 Toren noch gleich viel Kraft hast wie bei den ersten 2-3 Toren, dann hilft es natürlich, wenn du während diesen 40-50 Toren in der Mitte nicht unnötig Energie verbrauchst, weil du Muskeln brauchst, die eigentlich nicht angespannt sein müssten. Das Zweite ist, dass unnötige Spannungen die Bewegungen schwerfälliger machen. Also wenn zwei Muskeln, die sich gegenseitig hemmen, wir haben da schon mal in einer Folge davon gehabt, Agonist, Antagonist. Ja, die kannst du gerne nachhören, wenn sich die Muskeln gegenseitig bremsen. Das ist die Folge 14 von meinem Podcast, wo ich genauer auf das Thema eingehe. Und auf jeden Fall, wenn eben die Muskeln sich gegenseitig hemmen, dann braucht es einfach mehr Kraft wieder für den Muskel, der die Bewegung ausführen will. Also du kannst dir das mal an einem einfachen Beispiel vorstellen, wenn du deinen Unterarm in einer Position, sagen wir die gestreckte Position, heben willst, dann darf die Spannung vom Bizeps und dem Trizeps nicht asynchron sein. Also wenn dein Bizeps anfängt mehr anspannen, führt das dazu, dass sich dein Ellenbogen wird biegen und der Unterarm sich nach oben bewegt. Wenn du jetzt die Spannung im Bizeps hebst und gleichzeitig den Arm gestreckt behalten willst, muss dein Trizeps aktiver werden und ebenfalls Spannung aufbauen. Aber das blockiert eben dann eine freie, einfache Bewegung, wenn du an beiden Orten Spannung hast, weil dein Hirn ist ja dann nur schon damit beschäftigt, die Spannung immer wieder auszugleichen. Und das Nächste, was dazu kommt, ist Punkt 3, dass es eben Gegenspannungen erzeugt, nicht nur in dem Gegenmuskel, sondern auch in umliegenden Muskeln. Und das hat damit zu tun, dass unser Hirn auch so die Reaktionen oder die Aktivierungen, die dann auch im Hirn stattfinden, eben so ein bisschen auf benachbarte Hirnareale übertragen. Also wenn das Areal, das unter anderem für die Steuerung des Bizeps aktiv ist, mehr Aktivität aufweist, dann kann es dazu führen, dass umliegende Areale ebenfalls eine gewisse Spannung bekommen. Und manchmal ist das hilfreich, wie zum Beispiel, wenn du bei einer Maximalkraftübung möglichst viel Kraft entwickeln willst. Sehr oft ist es aber hinderlich, wenn man dort noch mehr Spannung aufbaut. Interessant wäre ja jetzt, wie kannst du die Spannung effektiv reduzieren? Und da möchte ich dir drei Tipps mitgeben. Und interessant ist da eigentlich auch, dass es ganz viele verschiedene Techniken, also Bewegungstheorien oder Techniken gibt, die sich immer wieder damit befassen, mit Spannungen loszulassen. Also das ist nicht etwas, was wir erst seit ein paar wenigen Jahren wissen, sondern da gibt es Kulturen, die das schon seit x Jahrtausenden predigen, wie dass man die Spannungen im Körper kann reduzieren kann. Etwas, was dabei immer wieder auftaucht, sagt das in Feldenkreis, sagt das im Buddhismus, im Shaolin, im Yoga. Es geht darum, Bewusstheit zu schaffen. Du kannst nur das loslassen, was du spürst. Und da ganz eine einfache kleine Übung. Heb mal deine Arme zur Seite und nimm wahr, wo ist da jetzt die Spannung? Nimm deine Arme nach ein paar Sekunden wieder ab und mach dann die gleiche Bewegung nochmal, aber versuch sie mit ein bisschen weniger Kraft zu machen. Und nimm dann wahr, was sich durch das verändert hat. Als zweites, was auch immer wieder vorkommt in ganz vielen Bewegungskünsten, ist die Atmung, die als Türöffner fungiert, um eben Spannungen zu reduzieren. Und deine Atmung, die steuert deinen ganzen Tonus im Körper. Interessant oder besonders effektiv ist da die Ausatemphase, weil das ist der natürliche Moment, wo dein Körper loslässt. Manchmal wird das ein bisschen verwechselt und wir haben das Gefühl, beim Einatmen lassen wir los. Und beim Ausatmen müssen wir aktiv machen, aber eigentlich ist es umgekehrt, weil beim Einatmen sind deine Hauptatemmuskeln, wie das Zwerchfell, die Zwischenrippenmuskeln aktiv und die können sich entspannen beim Ausatmen, außer wir forcieren die Ausatmung aktiv. Aber du kannst dir das vorstellen wie ein Ballon, also deine Lungen sind ein Ballon, die werden mit Luft gefüllt, das braucht Energie, um den Ballon aufzublasen, aber nachher kann die Luft frei aus dem Ballon rausströmen, ohne dass man aktiv etwas dazu macht. Einfach mit diesen natürlichen Spannungen, die sich aufbauen durch das Einatmen. Und das kannst du bewusst nutzen bei allem. Und da reden wir von Sprinten, Aufstehen, Absitzen, Joggen, Werfen, Skifahren. Es funktioniert immer, sich auf den Atem zu konzentrieren und mal zu schauen, ja, wie schnaufe ich denn eigentlich und wie verändert sich das, wenn ich anders schnaufe. Und der dritte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass wir mehr uns darauf achten, wie ist das Timing der Kraft der Bewegung, anstatt nur die Kraft zu trainieren. Also statt mehr Spannung, sollten wir trainieren, die richtige Spannung zum richtigen Zeitpunkt irgendwie in unseren Körper zu bringen. Und Sprintcoaches reden da oftmals von locker Sprinten. Also, dass man die maximale Leistung bei minimalem Aufwand kann abrufen kann. Oder im Tanzen geht es darum, Spannung nur dort einzusetzen, wo auch Ausdruck gebraucht wird. Und auch das kannst du in jeder Kraftübung mal integrieren und schauen, wo spannst du dich jetzt gerade an, wo es eigentlich nicht notwendig wäre. Und genau das ist dann die Koordination auf dem extrem hohen Niveau, wo es eben darum geht, locker zu sein, aber trotzdem präzise und eigentlich messerscharf dort, was es braucht. Ich bin mir bewusst, dass das bei diesen Bewegungen gar nicht so einfach ist und je komplexer Bewegungen und schneller Bewegungen werden, desto schwieriger wird es. Darum vielleicht zum Abschluss nochmal eine einfachere Situation. Beobachte doch einfach mal, wenn du das nächste Mal im Zug sitzt oder im Büro sitzt, wo dass du beim Sitzen gerade Spannung hast, die du nicht brauchst. Und interessante Bereiche sind dort zum Beispiel der Nacken. Braucht es die Spannung im Nacken wirklich? Muss ich meinen Bauch so fest anspannen, wenn ich das jetzt gerade mache? Und versuche einfach mal, die Spannung dort loszulassen und nimm wahr, was sich verändert durch das. Also zusammengefasst nochmal, Koordination ist nicht etwas, was man einmal lernt und drückt sich auch nicht in einer Bewegung oder in einer Übung aus, sondern Koordination ist immer da. Es ist ein lebendiger Prozess, der ständig mit uns mitläuft. Wenn du es schaffst, unnötige Spannung abzubauen, dann schaffst du durch das Platz und Raum für mehr Präzision, für mehr Geschmeidigkeit in den Bewegungen und sparst durch das noch ganz viel Energie. Und genau das ist die Feinabstimmung, die wir suchen sollten, nicht nur bei sportlichen Bewegungen, sondern zu jedem Zeitpunkt, bei jeder Bewegung, auch im Alltag. Ich danke dir ganz herzlich, dass du auch heute bis am Schluss zugelassen hast. Wenn dich das Thema interessiert, wie gesagt, die Folge 14 von meinem Podcast kann ich dir empfehlen. Aber vielleicht findest du auch bei anderen Folgen irgendetwas Interessantes, das dich gerade anspricht. Ich wünsche dir ganz eine gute Woche, mach's gut und bis bald.